Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst eine kleine Erfolgsmeldung. Ihre Kommilitonen, und es waren, glaube ich, auch zwei aus dieser Gruppe hier beteiligt, haben letzte Woche einen internationalen Hacking-Contest, einen IT-Sicherheitswettbewerb gewonnen und haben sich gegen fast 40 Teams weltweit durchgesetzt. Wenn Sie Interesse haben, an diesen Aktivitäten teilzunehmen, dann ist das natürlich besonders sinnvoll, nachdem Sie einschlägige Lehrveranstaltungen gehört haben, zum Beispiel die Vorlesungen, die wir im Sommersemester anbieten, über Sicherheit in Rechensystemen und das darauf folgende Rechnerpraktikum. Aber wenn Sie sich in diesem Bereich bereits fit fühlen, dann sind Sie herzlich eingeladen an dieser Arbeitsgruppe Rechnersicherheit, die sich jeden Dienstag bei uns in unseren Räumen, in unserem Seminarraum EN 360 trifft, teilzunehmen. Dann wird Sie sicher interessieren, wie dieser Test letzte Woche ausgefallen ist. Er ist ausgefallen. Das heißt, nee, er ist nicht ausgefallen, er hat stattgefunden. Aber die Punkteverteilung, die Sie erzielt haben, sieht so aus. 0 Punkte heißt nicht erschienen und auch kein Attest vorgelegt. Die, die erschienen sind, haben das ganze Spektrum der möglichen Punktezahlen außer der 0 abgedeckt. Es ging also los mit einem Punkt bis zur Maximalzahl von 20 Punkten. Und Sie sehen auch eine relativ schöne Gauss-Verteilung um dieses Zentrum von 11, 12 Punkten herum. Die Ergebnisse wurden Ihnen ja individuell per E-Mail mitgeteilt. Hat jemand sein Ergebnis noch nicht erfahren? Einige, also ich habe die Liste auch hier geordnet nach Matrikelnummern. Sie können dann hinterher auch zu mir kommen, dann kann ich Ihnen das direkt mitteilen. Typische Fehler, die Sie gemacht haben im Test, also die mehrfach oder wiederholt oder massiv aufgetreten sind, ist der Umgang mit Schleifen in der Assembler-Aufgabe. Dann, dass Sie nicht gemerkt haben, dass man für die Implementierung von diesem Lock- oder Wait-Befehl auf unteilbare Befehle zurückgreifen muss. Und bei den Synchronisationsaufgaben gab es eben auch Probleme mit der Bedingungsabprüfung oder mit dem Umgang mit der Bedingung, die in der Aufgabenstellung drin war, dass also, was weiß ich, nur drei Leute sich in diesem Kassenraum aufhalten durften in der einen Aufgabe. Und auch das Erkennen, dass es sich dabei um einen kritischen Abschnitt handelt, der entsprechend zu sichern ist. Nächste Woche gibt es ja so eine Testeinsicht, da können Sie dann noch individuell mit den Korrektoren über Ihre Lösung diskutieren. So, dann kommen wir zu unserem Stoff zurück. Wir stecken noch mitten im Kapitel Betriebsmittelverwaltung und haben uns letzte Woche in dieser Dreiviertelstunde oder halben Stunde, die da noch blieb, mit dem Verklemmungsproblem oder Deadlock-Problem beschäftigt. Wir haben es zunächst eingeführt und erklärt, wo es auftritt, haben es etwas eingekreist, haben es definiert, haben auch gesagt, welches die notwendigen und die hinreichenden Bedingungen sind für einen Deadlock und haben dann als erstes Thema Verklemmungsvorbeugung behandelt. Und da haben wir drei Methoden kennengelernt, die alle darauf abzielen, dass eine der drei notwendigen Bedingungen ausgehebelt wird. Aktuell befinden wir uns, glaube ich, gerade in diesem Abschnitt 5.4.3. Ich habe mir leider nicht genau aufgeschrieben, auf welche Folie wir als letzte gezeigt haben. Deswegen bin ich gerade mal auf Ihre Mithilfe angewiesen. Beschreibung der Betriebsmittelsituation haben wir gemacht. Nö, ja. Ja, also ich glaube Ihnen jetzt mal ganz vorne. Das haben wir auch gemacht. Das auch. Also wie dem auch sei, um nochmal einzusteigen, gehe ich nochmal ganz schnell hier drüber. Wir beschreiben die aktuelle Belegungssituation in einem Betriebssystem oder sonstigen System dadurch, dass wir sagen, welche Prozesse sind beteiligt, welche Betriebsmitteltypen sind beteiligt und wie viele Einheiten pro Betriebsmitteltyp gibt es insgesamt. Und das führt eben zu einem solchen Vektor. V2 sagt also aus, von Betriebsmitteltyp 2 gibt es V2 Einheiten. Dann haben die einzelnen Prozesse von den einzelnen Betriebsmitteltypen zu jedem Zeitpunkt irgendetwas belegt. Das wird in dieser Matrix ausgedrückt. Über die Zeilen finden Sie die Prozesse, über die Spalten finden Sie den jeweiligen Betriebsmitteltyp. Und jeder Prozess kann zu einem aktuellen Zeitpunkt gerade etwas angefordert haben, was er aber nicht kriegt, weil zu wenig da ist. Und deswegen ist der Prozess blockiert. Und das, was er gefordert hat, das wird ebenfalls in einer solchen Matrix dargelegt. Dann ist es unter Umständen so, dass man weiß, was denn ein solcher Prozess in seiner Lebensdauer für Maximalanforderungen hat, beziehungsweise für Maximalbelegungen. Also wenn Sie sich das so vorstellen, dass eben der Betriebsmittelbedarf quantitativ über die Zeit eines Prozesses sich irgendwie so dynamisch ändert, dann gibt es irgendwo mal ein Maximum. Und dieses Maximum, das ist hier gemeint mit diesen Gesamtanforderungen oder Gesamtbelegungen. Wenn wir das alles gegeben haben, dann wird eben dieses Quintupel bestehend aus den Prozessen, den Betriebsmitteltypen, der Angabe, wie viel ist insgesamt vorhanden, was ist davon belegt und was gibt es gegenwärtig für Anforderungen, das beschreibt unser System hinreichend. Dann gelten als Nebenbedingungen, dass natürlich nicht mehr belegt sein kann, als insgesamt vorhanden ist. Das ist hier formal ausgedrückt. Dann wissen die Prozesse auch, was insgesamt da ist und stellen keine unerfüllbaren Anforderungen. Das heißt, auch die Anforderungen, die von jedem Prozess gestellt werden, richten sich nach dem, was insgesamt da ist. Also kein Prozess verhält sich irgendwie unvernünftig. Er guckt nach, was habe ich im Moment belegt, B, und was will ich zusätzlich noch haben? Und die Summe aus beidem muss also kleiner sein als das, was insgesamt da ist. Das hatte ich auch erwähnt, wenn also ein Prozess eine Anforderung gestellt hat, die nicht sofort erfüllt werden kann, dann bleibt er bis zur Belegung, also bis zur Erfüllung blockiert. Und blockiert sein heißt auch, er kann nichts tun, kann also keine weitere Anforderung stellen. Und das bedeutet eben, dass Anforderungen nur von nicht blockierten Prozessen gestellt werden können. Dann haben wir noch ein paar Hilfsgrößen eingeführt, nämlich den Vektor der Betriebsmittel, die im Moment gerade frei sind. Die kann man ausrechnen, ist klar. Das, was frei ist, ist das, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was von den Prozessen im Moment gerade belegt wird. Und dann kann man noch die Restanforderungen definieren. Wenn sich ein Prozess jetzt an dieser Stelle befindet, dann hat er genau so viel. Und maximal wird er so viel haben. Und diese Differenz zwischen dem, was er im Moment hat, und dem, was er maximal haben wird, das sind die sogenannten Restanforderungen. Und die kann man auch ausrechnen, wenn man sie nicht weiß, aus der Gesamtbelegung und dem, was im Moment gerade belegt ist. Um das Ganze etwas kompakter auszudrücken, arbeiten wir manchmal nicht mit den ganzen Matrizen, sondern wählen einzelne Zeilenmatrizen aus. machen dann so einen Vektorstrich darüber. Also AI, das wären die aktuellen Anforderungen bezüglich der einzelnen Betriebsmitteltypen von Prozess I. Das gleiche hier für die Belegung, das gleiche für die Gesamtanforderung und für die Restanforderung. Und dann müssen wir noch Vergleichsoperatoren definieren. Wir sagen also, ein Vektor dieser Art ist kleiner gleich einem anderen Vektor, wenn diese kleiner gleich Beziehung für alle Vektorkomponenten gilt. Wenn nur an einer Stelle xk größer wäre als yk, dann wäre das nicht erfüllt. Und das steht dann hier. Wenn also das nicht der Fall ist, dann schreiben wir dieses Symbol, x ist nicht kleiner gleich y, was bedeutet, es gibt mindestens eine Komponente, bezüglich der x größer ist als y. Ja? Als Zeilenvektor. Hier haben Sie absolut recht, ja. AI1 muss da stehen. Ist irgendein Tippfehler gewesen. Danke. Also hier steht dann überall I statt 1. Danke für den Hinweis. So. Jetzt wollen wir die ganzen Begriffe. Ja, Sie haben noch eine Frage. Ja, das ist genau das Problem. Also man weiß das, wenn man irgendwie statische Systeme hat, wenn Sie für ein eingebettetes System Software entwerfen, dann kennen Sie die Prozesse genau. Sie wissen genau, was die tun und wann die welche Betriebsmittel benötigen. In diesem Fall kann man das vorher wissen. Im allgemeinen Fall, wenn Sie hier an unsere Unix-Systeme denken im Haus, die wissen nicht, was für Prozesse gestartet werden und was die tun werden und wie viel Speicher, Bandbreite, Drucker oder sonst was die brauchen. Also das ist etwas, was man im allgemeinen Fall in der Tat nicht kennt. Ja. So, jetzt wollen wir diese Begriffe formal fassen und wir fangen an mit blockiert. Ein Prozess ist genau dann blockiert, wenn seine aktuelle Anforderung nicht erfüllt werden kann. Nicht erfüllt werden heißt, dass die Anforderung nicht kleiner gleich dem ist, was frei ist. Na, geht es nicht mehr? Da oben frei. Und das, was frei ist, berechnet man ja aus dem, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was die Prozesse im Moment gerade belegt haben. Das ist jetzt blockiert, aber noch nicht verklemmt. Ein Prozess alleine kann auch nicht verklemmt sein. Es müssen mindestens zwei Prozesse sein, die an so einer solchen Verklemmungssituation teilhaben. Und deswegen nennen wir eine Prozessmenge P verklemmt, genau dann, wenn es eine Teilmenge gibt, Teilmenge I, sodass für alle Prozesse aus dieser Teilmenge gilt, dass ihre aktuellen Anforderungen nicht erfüllt werden können aus dem, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was die Prozesse selber, die zu dieser Teilmenge gehören, selber belegt haben. Also Sie können, die Anforderungen sind nur erfüllbar, wenn die Prozesse, die zu dieser Menge I gehören, selber etwas freigeben würden, was sie aber eventuell nicht tun. Das ist etwas schwierig grafisch darzustellen, weil das halt so vielfältige Dimensionen auch hat. Aber wenn das alles ist, was wir an Betriebsmitteln haben, oder wir konzentrieren uns mal auf einen Betriebsmitteltyp, und das hier ist das, was die Prozesse belegt haben, die zu dieser Teilmenge I gehören. Und dann wollen die aber noch mehr, eben die haben gerade aktuelle Anforderungen AI gestellt. Und wenn jetzt diese Anforderungen AI komplett durch das hier erfüllt werden können, was von Prozessen aus I nicht belegt ist, Das ist ja dann irgendwie das Gesamtverfügbare minus das, was die Prozesse aus I belegt haben. Wenn das vollständig da drin liegt, dann ist es nicht verklemmt. Wenn man aber diese zusätzlichen Anforderungen AI nur erfüllen kann, wenn man auf Dinge zurückgreift, die von Prozessen aus I belegt wurden, dann ist das Ganze verklemmt. Es ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz einsichtig, aber ich glaube, mit ein paar weiteren Beispielen können wir uns dem noch etwas nähern. Als Beispiel, wie man mit so einer Definition umgeht, nehmen wir mal zwei Prozesse, 1, 2, und einen Gesamtbetriebsmittelvorrat von 4 Einheiten von Typ 1, 4 Einheiten von Typ 2. Prozess 1 hat von Typ 1 2 Einheiten belegt, von Typ 2 3 Einheiten belegt. Prozess 2 ist ein bisschen bescheidener, der hat jeweils nur 1 belegt. Und jetzt will Prozess 1 ein weiteres Exemplar von Typ 2 haben und Prozess 2 will 2 weitere Exemplare von Typ 1 haben. So, dann berechnen wir jetzt erstmal die freien Betriebsmittel. Das, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was Prozess 1 belegt hat, minus dem, was Prozess 2 belegt hat, kommt 1,0 heraus. Das ist also das, was aktuell frei ist. So, und dann müssen wir hier prüfen für alle K, ob das hier erfüllt ist. Wir gucken also, was fordert Prozess 1 an? 0,1. 0,1 ist nicht kleiner gleich 1,0, freie Betriebsmittel. Was fordert A2 an? 2,0, das ist auch nicht kleiner gleich 1,0. Das heißt, für keinen der beiden Prozesse trifft das zu. Insofern ist also unsere Prozessmenge I verklemmt. Anders ausgedrückt, die Anforderungen könnten nur erfüllt werden, wenn eben andere, die aber zur selben verklemmten Menge gehören, etwas freigeben würden, was sie aber nicht tun, weil sie eben auch blockiert sind. Eine andere visuelle Möglichkeit, eine Betriebsmittelsituation darzustellen, sind die sogenannten Betriebsmittelgraphen. Nicht zu verwechseln mit dem Wartegraphen, den wir am Anfang hatten, weil beim Wartegraph gibt es nur eine Sorte von Knoten, das sind die Prozesse. Beim Betriebsmittelgraph haben wir jetzt zwei Sorten von Knoten. Wir haben die Rechtecke hier, die repräsentieren jeweils einen Betriebsmitteltyp. Und wir haben die Kreise, die repräsentieren jeweils einen Prozess. Und wenn so ein Betriebsmittel mehrere Einheiten zur Verfügung hat, dann malen wir das hier so mit kleinen Punkten innerhalb dieses Betriebsmittels. Und ein Pfeil von hier nach da bedeutet, dass P3 der aktuelle Besitzer dieses Exemplars von Betriebsmitteltyp B1 ist. Und ein Pfeil von einem Prozess zu einem Betriebsmittel bedeutet, dass dieser Prozess P3 mindestens ein Exemplar dieses Betriebsmittels B2 haben möchte. Wir haben also zwei Sorten von Pfeilen. Pfeile von Betriebsmitteln zu Prozessen, die eine Besitzeigenschaft ausdrücken, P3 besitzt dieses Betriebsmittel gerade, und diese Sorte Pfeil von Prozessen zu Betriebsmitteln, die eine Anforderung repräsentieren. In diesem Sinne ist dieser Betriebsmittelgraph bipartit, wie man sagt. Bipartit ist ein Graph, wenn er aus zwei Teilmengen besteht, Knotenteilmengen besteht und Kanten nur zwischen diesen Teilmengen verlaufen, aber nicht innerhalb der Teilmengen. Sie haben also hier nirgendwo eine Kante, die von einem Rechteck zum anderen Rechteck führt. Sie haben auch keine Kante, die von einem Kreis zu einem anderen Kreis führt, sondern nur von Kreisen zu Rechtecken oder von Rechtecken zu Kreisen, daher Bipartit. So, was ist das für ein Teil, dieser Betriebsmittelgraph? Also er repräsentiert genauso wie unsere Matrix-Schreibweise einen aktuellen Belegungszustand wieder. Und er kann auch, wie man hier sieht, Zyklen enthalten. Also hier haben wir so einen Zyklus. Die Frage ist, wenn da so ein Zyklus drin ist, heißt das, dass da ein Deadlock vorliegt? Und die Antwort heißt, jein. Die Existenz eines solchen Zyklus ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das Vorliegen eines Deadlocks. Das heißt, wir müssen da genauer reingucken, um festzustellen, ob wirklich ein Deadlock da ist. So, wenn wir jetzt so einen Graph haben und etwas im System passiert, also zum Beispiel eine Anforderung kann erfüllt werden oder ein Prozess wird beendet und gibt alle seine Betriebsmittel frei, dann ändert sich da was in dieser Graphdarstellung. Das heißt, es kommen irgendwie Pfeile dazu oder es fallen Pfeile weg oder es fallen ganze Knoten weg. Und so bedeutet also jede Aktivität im Rahmen dieser Betriebsmittelverwaltung, dass der Graph sich ändert oder, wie man etwas offizieller sagt, eine Graph-Transformation findet statt. Und diese Graph-Transformationen, die dienen uns dazu, letztlich herauszufinden, ob eine Verklemmung vorliegt oder nicht. Wir führen dazu den Begriff der Reduktion ein, in dem Sinne, dass wir sagen, ein Prozess P, der weder isoliert, also keine ein- und ausgehenden Kanten hat, noch blockiert ist, reduziert den Betriebsmittelgraphen durch Entfernen seiner Belegungskanten. Also dieser hier, der Prozess P2, der ist nicht blockiert, der ist Besitzer von diesem Betriebsmittel, er will auch nichts weiteres haben. Er kann also sozusagen beendet werden und gibt dann dieses Betriebsmittel frei. Das heißt, diese Kante hier wird gelöscht. Das wäre ein Reduktionsschritt dieses Graphen. Ein Betriebsmittelgraph in diesem Sinne heißt reduzierbar, wenn es einen Prozess gibt, der ihn reduzieren kann. In diesem Fall gibt es einen Prozess, nämlich P2. Insofern ist dieser Betriebsmittelgraph reduzierbar. Und vollständig reduzierbar heißt dieser Graph jetzt, wenn es eine Folge von Reduktionen gibt, sodass zum Schluss keine einzige Kante mehr existiert und damit auch weder ein Betriebsmittel besessen wird von jemandem, noch Betriebsmittel angefordert werden. So, fangen wir mal an. Mit diesem Beispiel. Sobald also ein Prozess keine unerfüllbaren Anforderungen hat, kann er beendet werden. Und das gilt hier beispielsweise für P2. Und das führt uns dann, wenn wir den beenden, zu dieser Situation. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann der Graph weiter reduziert werden? Nochmal. Prozess 3 kriegt Betriebsmittel 2 zugewiesen. Genau, der wartet da drauf, das ist jetzt frei geworden. Na? Okay, Sie haben gesehen, aus diesem Pfeil hier wird jetzt dieser Pfeil. Aus der Anforderung wird eine Belegung. Und jetzt? Ja? Bitte? Welchen? Also die alle drei löschen. Okay. P3 hat jetzt alles, was er braucht, keine weiteren ausstehenden Anforderungen, kann jetzt gedanklich beendet werden und Deswegen können auch alle Kanten, alle Pfeile, die auf ihn führen, das bedeutet ja Betriebsmittelbesitz, können gelöscht werden. Und dann sind wir da. Und jetzt? Genau. Jetzt kann man erstmal diese Kante hier rumdrehen, dass also P1 jetzt Besitzer von B3 ist. Damit sind auch alle seine Anforderungen erfüllt und er kann auch beendet werden. Und dann landen wir in dieser Situation. Was bedeutet, dieser Graph war vollständig reduzierbar, mithin liegt kein Deadlock vor. Okay, das war der Betriebsmittelgraph. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich Verklemmungsvermeidung. Am Anfang hatten wir über Vorbeugung geredet. Und Vorbeugung heißt, grundsätzlich so vorzugehen, dass wir auch nicht mal in die Nähe eines Deadlocks geraten. Und Vermeidung heißt, wir sind schon etwas mutiger und auch etwas flexibler in unserer Betriebsmittelvergabe, versuchen aber trotzdem bei jeder Vergabe von Betriebsmitteln zu prüfen, bringt uns das irgendwo in die Nähe eines Deadlocks, ja oder nein? Und wenn es uns in die Nähe eines Deadlocks bringt, dann vergeben wir diese Betriebsmittel nicht, selbst wenn wir sie haben aktuell. Also einfach ein vorsichtiges Vorgehen. Das Problem ist nämlich, dass, oder anders ausgedrückt, wir wissen oder wir können herausfinden, dass wir in die Nähe eines Deadlocks geraten, wenn wir wissen, wie viel die einzelnen Prozesse maximal jemals haben wollen. Und dann müssen wir nämlich vorsichtig sein und sozusagen eine Worst-Case-Analyse machen und sagen, was wäre denn, wenn jetzt alle auf einmal kommen und alle das haben wollen, was sie maximal jemals haben wollen, alle auf einen Schlag. Können wir das auch noch erfüllen? Wenn ja, dann sagen wir, okay, gut, dann gewähren wir jetzt diese Anforderung. Wenn wir aber feststellen, dass wir in dieser Situation ins Messer laufen oder genauer gesagt in den Deadlock, dann lassen wir die Finger davon und vergeben die Betriebsmittel lieber nicht. Und das führt zu diesen Begriffen sicher oder unsicher. Also eine Betriebsmittelsituation ist sicher, wenn wir selbst diese Maximalanforderungen noch erfüllen können. Wenn nicht, ist sie unsicher. Und Unsicherheit heißt also, selbst im Worst Case noch eine Verklemmung vermeidend. Wir wollen versuchen, das an einem einfachen Beispiel deutlich zu machen. Sie haben hier zwei Prozesse in Ihrem Verhalten dargestellt. Hier ist das Voranschreiten von Prozess P1 und hier ist das Voranschreiten von Prozess P2. Sozusagen die Zeitachse von P1 und die Zeitachse von P2. Immer wenn also P1 was tut, bewegt sich unsere Trajektorie. Trajektorie gibt ja immer an, wie sich ein Zustand über die Zeit ändert. Jedes Mal, wenn P1 was tut, bewegt sich unsere Trajektorie hier nach oben und wenn P2 was tut, bewegt sie sich nach rechts. Sie kann sich nie nach unten bewegen und nie nach links, weil die Zeit immer nur in eine Richtung marschiert. Beide Prozesse brauchen Betriebsmittel und zwar er braucht Betriebsmittel X und Betriebsmittel Y. Hier belegt er X, hier gibt er X frei. Und hier wird Y belegt und da wird Y wieder freigegeben. Der hier braucht auch X und Y. Er belegt hier Y und hier gibt er Y wieder frei. Und hier belegt er X und gibt X hier wieder frei. Jetzt nehmen wir mal an, dass zuerst, wir befinden uns also am Anfang in diesem Feld, wo keiner der beiden Prozesse ein Betriebsmittel belegt hat. Und nehmen jetzt an, P2 beginnt und belegt dieses Betriebsmittel Y. Jetzt sind wir immer noch sicher, weil egal, was jetzt kommt, ob der was belegt oder der was belegt, wir nicht in einen Deadlock geraten. Sobald wir aber jetzt diese Anforderung von Prozess 1 nach Betriebsmittel X gewähren, landen wir in diesem Feld. Und wenn jetzt der Worst Case eintritt, dass anschließend, nachdem wir hier sind, entweder Prozess P2 auch noch X haben will oder Prozess P1 auch noch Y haben will, dann sind wir verklemmt. Das heißt, sobald wir in diesem gelben Feld sind, können wir nicht mehr mit Sicherheit sagen, dass wir eine Verklemmung vermeiden können. Sie müssen sich das vorstellen, hier wirklich als Betonwand, wo man einfach nicht mehr weiterkommt, da auch nicht. Und zurück kommt man sowieso nicht, weil man die Zeit nicht umkehren kann. Allerdings wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Also wir kennen die Maximalanforderungen, wir wissen aber nicht, wann die gestellt werden. Und wenn das zum Beispiel sehr viel später erst gestellt wird, die Anforderung nach X, wenn Y schon wieder freigegeben wurde, dann kommen wir vielleicht heil aus dieser Geschichte heraus. Das hier ist sozusagen das Worst-Case-Szenario, dass beide jetzt das haben wollen, was der jeweils andere gerade besitzt. Und die Idee ist jetzt, nie in solche unsicheren Bereiche hineinzukommen, auch wenn sie noch nicht konkret einen Deadlock bedeuten. Es könnte sich lösen, wenn die Zeitverhältnisse hier ein bisschen anders sind, und das zeige ich jetzt hier, in dem Moment, wo wir dieses Belegen von X entsprechend verzögern, hinter den Zeitpunkt, wo Y freigegeben wird, kommen wir aus diesem unsicheren Zustand wieder raus und kommen wieder in einen sicheren Zustand und können deswegen mögliche Verklemmungssituationen umschiffen. Aber das wissen wir eben nicht, dass sich das so auflöst zu diesem Zeitpunkt. Deswegen müssen wir vermeiden, überhaupt in diesen gelben Bereich hineinzugeraten. Noch Fragen dazu? Ne? Gut. Jetzt müssen wir das etwas formaler packen. Also, die Grundidee der Verklemmungsvermeidung ist erstens, ich kenne die Maximalanforderungen. Und zweitens, ich gewähre Anforderungen nur, wenn sie mich von einem sicheren Zustand wieder in einen sicheren Zustand führen. Also, was heißt sicher? Eine Prozessmenge P ist genau dann sicher, wenn es eine Permutation dieser Prozesse gibt, das heißt eine Reihenfolge dieser Prozesse, in der sie beendet werden könnten. Beendet werden könnten in dem Sinne, dass für jeden dieser Prozesse hier, egal an welcher Position er steht, gilt, dass seine Restanforderungen, das, was er also in der Zukunft noch haben will oder braucht, erfüllt werden kann durch das, was im Moment frei ist, plus das, was die Prozesse, die vor ihm in der Reihenfolge stehen, also bereits gedanklich schon abgearbeitet sind, was die besessen haben und mithin inzwischen freigegeben haben. Ja? Also wir stellen uns vor, dass wir hier irgendwie so eine Reihenfolge haben, eine Beendigungsreihenfolge. Der kann zuerst abgeschlossen werden, dann der, dann der, dann der, dann der. Und wenn PK drankommt sozusagen, dann sind die hier, die weiter vorne stehen, die sind schon abgeschlossen und haben das, was sie besessen haben, bereits freigegeben. Nur das, was die belegt haben, die erst weiter hinten fertiggestellt werden, das steht PK noch nicht zur Verfügung. Und das ist diese andere Formulierung. Wenn die Restanforderungen von diesem PK erfüllt werden können durch das, was insgesamt vorhanden ist, minus dem, was die Prozesse, die nach ihm kommen, also die hier stehen, noch belegt haben. Ist das verständlich? Also nochmal die grundsätzliche Idee, ohne jetzt aber auf konkrete Betriebsmittelzahlen einzugehen. Sie haben hier Prozesse und die müssen auf was warten. So ähnlich haben wir das ja auch beim Betriebsmittelgraphen gehabt. Und jetzt suchen wir eine Beendigungsreihenfolge. Das sind also alles Wartebeziehungen. 5 wartet auf etwas, was 4 hat. Jetzt suchen wir eine Beendigungsreihenfolge und die könnte zum Beispiel so sein, wir sehen hier 1 und 2 brauchen nichts mehr, da gehen keine Pfeile raus, also können die zuerst beendet werden. Nehmen wir mal an, 2 wird zuerst beendet. Dann könnte 1 auch beendet werden, unabhängig davon. Wenn 1 beendet ist, dann kann auch 3 beendet werden. Wenn 3 beendet ist, dann kann auch 4 beendet werden. Wenn 4 beendet ist, kann auch 5 beendet werden. Wenn 5 beendet ist, kann 6 beendet werden und 7 beendet werden. Und zum Schluss kann 8 beendet werden. Das wäre so eine Beendigungsreihenfolge. Und für jeden Prozess gilt, dass, nehmen wir mal den hier, dass seine Anforderungen erfüllt werden können, mit dem, was im Moment frei ist, plus das, was die hier, die vor ihm beendet wurden, inzwischen freigegeben haben. Das Einzige, was 5 nicht zur Verfügung steht, ist das, was die, die noch nicht beendet sind, noch besitzen. So, und dafür gibt es einen Algorithmus, der das prüft. Und dieser Algorithmus ist von dem Herrn Dijkstra, über den wir schon geredet haben, und der heißt Banker-Algorithmus, gerade aktuell heute in der Finanzkrise, wie sich ein guter Banker verhalten sollte, weil das genau ist die Analogie. Eine Bank nimmt Guthaben entgegen und legt sie irgendwie aufs Sparbuch und gibt ihnen Zinsen dafür. Und das Geld, was sie von den Kunden kriegen, die Einlagen, die werden benutzt, um anderen Kunden Kredite zu geben und die müssen Zinsen dafür zahlen. Und die Horrorvorstellung jedes Bankers ist, dass plötzlich alle Bankkunden angerannt kommen und ihre Konten leeren wollen. Einfach Giro, Sparkonto leeren, Cash abziehen. Und die Frage ist, habe ich so viel Geld, dass ich auch diesen Worst Case abdecken könnte, dass alle auf einmal kommen und ihr Geld haben wollen. Und so ähnlich ist das hier auch mit unserem Resource Manager, mit unserem Betriebsmittelverwalter, wenn er versucht, in einem sicheren Zustand zu bleiben. Weil für den Banker wäre das sozusagen auch der Deadlock, genau genommen, das wäre vermutlich der Exitus für seine Bank, wenn jetzt die Kunden kämen und er könnte diese Guthaben nicht auszahlen. So, was macht dieser Banker-Algorithmus? Er hat eine Menge von Parametern, Eingabeparameter, die Prozessmenge P, den Vektor der insgesamt vorhandenen Betriebsmittel V, die Matrix der Restanforderungen, die wir kennen müssen, die Matrix der Belegungen, und als Ausgabe eine Menge von Prozessen, die entweder leer ist, dann ist alles in Ordnung, oder die nicht leer ist. Und dann ist es die Prozessmenge, die potenziell irgendwann in einen Deadlock reinlaufen kann. Was wird gemacht? Wir haben hier einen Zustand, den haben wir hier definiert, der Zustandsvariable, der kann die 3 Werte annehmen, safe, unsafe oder undefined. wir initialisieren diesen Zustand mit undefined. Dann initialisieren wir diese Menge of potentially deadlocked processes mit P, also die Gesamtmenge aller Prozesse. Und dann berechnen wir, was im Moment gerade frei ist. Und das ist eben das, was insgesamt verfügbar ist, kriegen wir hier als Eingabe, minus dem, was die Prozesse gerade belegt haben. Das kriegen wir hier über die Matrix B raus. Und dann kommt die eigentliche Schleife. Solange wir noch keine Antwort auf unser Sicherheitsproblem gefunden haben, prüfen wir, ob es einen Prozess PI aus dieser Menge DP gibt, dessen Restanforderungen erfüllt werden können aus der Menge der freien Betriebsmittel. Wenn ja, dann kann der gedanklich beendet werden, sind seine Anforderungen, seine Maximalanforderungen sogar erfüllbar. Und wir können ihn aus dieser Menge DP entfernen, brauchen ihn nicht mehr betrachten, der ist also gedanklich beendet. Und wenn er beendet ist, dann kann er auch das, was er besitzt, freigeben. Deswegen schlagen wir seinen kompletten Besitz BI den freien Betriebsmittel zu. Wenn der Prozess beendet wird, gibt er alles frei. Dadurch ist jetzt die Menge der freien Betriebsmittel angewachsen. Und jetzt besteht in der nächsten Iteration eine bessere Möglichkeit, wieder einen Prozess zu finden, dessen Restanforderungen erfüllbar sind, weil das F ja inzwischen größer geworden ist. Und das machen wir hier so lange, bis diese Menge DP leer geworden ist. Das heißt, wir prüfen das wirklich für jeden Prozess. Und wenn wir keinen solchen Prozess finden, zu irgendeinem Zeitpunkt, dann wissen wir, unsere Situation ist unsicher. Die Definition für Sicherheit trifft nicht mehr zu, weil wir eine Beendigungsreihenfolge, also eine solche Permutation von Prozessen, nicht gefunden haben. Und dann brechen wir ab und kehren mit der jeweiligen Antwort, entweder safe oder unsafe, zurück. Aufwand gucken wir uns gleich noch an. Wir nehmen mal dieses Beispiel. Ich mache das mal langsam an der Tafel, sonst muss ich immer hin und her blättern. So, gucken wir uns nochmal an, was wir machen müssen. Wir müssen also die freien Betriebsmittel berechnen aus den vorhandenen und den belegten. Und dann müssen wir gucken, ob wir einen Prozess finden, dessen Restanforderungen hier erfüllbar sind. Gegeben sind die Belegungen, die Gesamtanforderungen und daraus berechnen sich die Restanforderungen, indem wir sagen, die Gesamtanforderungen von Prozess 1, hier ist 4, im Moment hat er 0, also hat er eine Restanforderung von 4. Der hier will maximal 6, hat im Moment 4, die Differenz ist 2. Also dieses R berechnen wir als Differenz von G und B. G minus B ist R, Restanforderung. So, jetzt müssen wir rauskriegen, was ist im Moment frei, dass insgesamt gibt es 12, also entweder wir wissen, was frei ist und können dann daraus berechnen, was vorhanden ist, nämlich wir müssen einfach das aufaddieren, 1, 3 und 5 ist 8 plus 3, nee, ist 9, Entschuldigung, plus 3 ist 12. Und von Betriebsmitteltyp 2, 4 und 4 ist 8, plus 2 ist 10. Also entweder wir haben das gegeben und berechnen das, oder wir haben das gegeben und berechnen das. So, Jetzt haben wir also aktuell diese Betriebsmittel hier frei. Jetzt ist die Frage, welcher Prozess ist so beschaffen, dass seine Restanforderungen mit diesen im Moment freien Betriebsmitteln erfüllt werden können? Für welchen Prozess gilt also R I kleiner gleich F? P3 habe ich gehört. Okay, hat eine Restanforderung von 0,1, im Moment haben wir 3,2, also scheint zu stimmen. Für P3 gilt 0,1 ist kleiner gleich 3,2. Okay, also P3 ist erfüllbar, können wir gedanklich abschließen. Und gedanklich abschließen heißt, dass wir auch seine Betriebsmittel, die er belegt hat, freigeben. Wir berechnen jetzt also F gleich F plus B3 und das bedeutet 3,2 plus, was hat B3 belegt, 3,0. Ist gleich 6,2. Also jetzt nach dem ersten Schritt ist unsere Menge der freien Betriebsmittel auf 6,2 angewachsen. Und unsere Prozessmenge hat sich um 1 reduziert. Jetzt gibt es nur noch Prozess P1, P2 und P4. Wer von P1, P2 und P4 ist jetzt beendbar mit dieser Menge an freien Betriebsmitteln? 1 oder 4, ja. Nehmen wir mal 1. P1 hat Restanforderungen von 4,2. Das ist kleiner als 6,2. Wir berechnen jetzt wieder das neue F. Das ist 6,2 plus das, was P1 besitzt, 0,4 ist gleich 6,6. So, welchen können wir jetzt beenden? Von mir aus. Zwei hat Anforderungen von 1,4, ist kleiner als 6,6. Und wenn wir ihn beenden, dann erhöhen sich die freien Betriebsmittel um 1,0. Also 7,6. So, und dann bleibt nur noch P4 übrig mit einer Anforderung von 5,2. Ist kleiner gleich 7,6. Und dann kann auch der beendet werden und F, dann sind alle Betriebsmittel freigegeben. Und F ist dann wieder 12,10. Also in dem konkreten Beispiel hätten wir herausgekriegt, die Betriebsmittelsituation ist sicher. So, das haben wir gerade eben berechnet. Also insofern, übrigens auch genau in dieser Reihenfolge, obwohl es natürlich auch andere Reihenfolgen gibt. Gut. Jetzt nochmal zur Komplexität von dem Algorithmus. Also, was machen wir hier? Das Berechnung der freien Betriebsmittel, wenn Sie sich diese Summe angucken und berücksichtigen, dass man das für jedes Betriebsmittel machen muss und dabei jeden einzelnen Prozess betrachten muss, dann ist das schon mal in der Komplexität Zahl der Betriebsmittel mal Zahl der Prozesse. Hier diese Zeile. Dann die While-Schleife. Wie oft müssen wir die While-Schleife maximal ausführen? N mal, wenn wir N Prozesse haben, ja. Und was passiert dann innen drin? Was bedeutet das hier? Wir suchen hier einen Prozess, irgendeinen, aus der Menge der Prozesse. Und für jeden Prozess müssen wir prüfen, ob alle seine Anforderungen bezüglich der Betriebsmittel erfüllbar sind. Das heißt, es hat nochmal die Dimension der unterschiedlichen Betriebsmitteltypen, sodass wir hier innen drin nochmal ein N mal M haben. Nochmal Zahl der Betriebsmittel mal Zahl der Prozesse. Und da unten kommt dann nichts Wesentliches mehr. Insgesamt ergibt sich jedenfalls eine Gesamtkomplexität von O von M Quadrat mal N, wenn M die Zahl der Prozesse und N die Zahl der Betriebsmitteltypen ist. So, jetzt hatte dieses Ding diese Verklemmungsvermeidung. Diese Verklemmungsvermeidung hatte den Nachteil, dass wir wissen müssen, was die Maximalanforderungen unserer Prozesse sind. Und wie Sie vorhin richtig bemerkt haben, in vielen Fällen wissen wir das nicht. Und deswegen klappt auch dieser Banker-Algorithmus zur Verklemmungsvermeidung auch in all diesen Fällen nicht. Und dann bleibt uns eben eigentlich nur übrig, zu riskieren, dass wir eine Verklemmung erleiden. Und dann müssen wir aber wenigstens in der Lage sein, festzustellen, dass unsere Betriebsmittelsituation, dass unsere Prozesse verklemmt sind. Und das ist dann das nächste Thema, nämlich Verklemmungsentdeckung. Und dazu brauchen wir wieder eine Definition, nämlich wann ist eine Menge von Prozessen verklemmungsfrei, also nicht verklemmt. Und das sieht so ähnlich aus wie die Definition von Sicherheit, die wir gerade kennengelernt hatten, nämlich auch wieder so, dass wir sagen, sie ist verklemmungsfrei genau dann, wenn es eine Permutation von Prozessen gibt, sodass die aktuellen Anforderungen dieser Prozesse erfüllt werden können, jeweils durch das, was frei ist, plus das, was die Prozesse, die vorher abgearbeitet wurden, gerade belegt haben. Also im Prinzip steht hier genau das Gleiche wie vorher bei Sicherheit, nur dass wir an der Stelle nicht die Restanforderungen eintragen, also das, was Sie maximal noch haben wollen, sondern nur das, was Sie im Moment gerade haben wollen und weswegen Sie gerade blockiert sind. Das interessiert uns für die Verklemmungsentdeckung. Können die aktuellen Anforderungen so erfüllt werden oder können die nur erfüllt werden im Rahmen einer Auflösung eines solchen Wartezyklus? Und wenn wir hier so eine Permutation, so eine Abarbeitungsreihenfolge gefunden haben, die uns erlaubt, dass jeder Prozess, je nachdem, wo er hier in dieser Folge steht, seine aktuellen Anforderungen erfüllt bekommt, dann ist es nicht verklemmt, zumindest zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht verklemmt. Ja, und diese formale Gleichheit der Definition von verklemmungsfrei mit der Definition von sicher, die führt dann auch dazu, dass wir den gleichen Algorithmus, nämlich den Banker-Algorithmus, auch für dieses Verklemmungsentdeckungsproblem verwenden können. Also eingeführt haben wir ihn als Algorithmus für Verklemmungsvermeidung und haben die Restanforderungen eingetragen. Und jetzt ersetzen wir die Restanforderungen mit den aktuellen Anforderungen und benutzen aber den gleichen Algorithmus. Die Frage ist, wann würde man eine solche Verklemmungsentdeckung, einen solchen Algorithmus anwerfen? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir machen das alle 10 Minuten, einfach mal gucken, hat sich da was verklemmt oder nicht. Kann natürlich sein, dass alle 10 Minuten zu selten ist. Dann vielleicht alle Sekunde. Man kann es auch bei jeder Belegung machen. Jedes Mal, wenn irgendjemand versucht, Betriebsmittel zu belegen, kann man prüfen, hat uns das jetzt in eine Verklemmungssituation gebracht oder nicht. Allerdings, wenn Sie überlegen, was der Banker-Algorithmus für einen Aufwand hat, immerhin quadratisch in der Zahl der Prozesse, und so ein System hat schon mal seine 1000 Prozesse, so ein etwas größeres, 1000 mal 1000, ist schon ein kräftiger Aufwand, den man vielleicht nicht bei jeder Belegung, die alle paar Mikrosekunden stattfindet, betreiben möchte. Eine andere Möglichkeit wäre, ihn in den Leerlauf, diesen Banker-Algorithmus, in den Leerlaufprozess reinzusetzen. Was hätte das für Vorteile? Genau. Das wäre eigentlich die typische Situation. Wenn alle normalen Prozesse blockiert sind, in einem Deadlock sich gegenseitig behindern, dann ist der Einzige, der noch frei ist, weil er überhaupt keine Ressourcenanforderungen hat, der Leerlaufprozess, der Idle-Prozess. Das wäre derjenige, der dann sowieso laufen würde in einer Verklemmungssituation. Also ist es auch vernünftig, diese Verklemmungsprüfung in den Leerlaufprozess einzubauen. Und natürlich sollte man auch in der Lage sein, wenn irgendein aufmerksamer Systemadministrator da drauf guckt und sagt, wieso tut sich da nichts mehr, dass der sowas auch manuell auslösen kann. Ja, formal, Sie sehen genau den gleichen Ablauf wie vorhin, nur an dieser Stelle nicht Matrix R, sondern Matrix A. Und an dieser Stelle nicht RI kleiner gleich F, sondern AI kleiner gleich F. Ansonsten der gleiche Ablauf. Nur die Zustandsvariablen hier, die haben wir auch umbenannt. Zustand Deadlock, No Deadlock oder Undefined. Und vorher hatten wir Safe, Unsafe und Undefined. Das ist immer eine schöne Aufgabe für Übungsblätter und natürlich auch für Klausuren. Spezialfall. Wenn wir jetzt nicht irgendwie 3000 Exemplare von jedem Betriebsmitteltyp haben, sondern nur ein Exemplar. Und das trifft zum Beispiel zu, wenn es sich um Datenelemente handelt, um Dateien, um kritische Abschnitte, also ein typisches Problemfeld sind Datenbanken in diesem Zusammenhang, wo man in der Lage sein muss, einzelne Datenelemente exklusiv zu sperren. Und wir haben ja gesehen, dass dieses Sperren, dieses Setzen von Sperren auch eine Form ist, wie man relativ leicht in so einen Deadlock reingeraten kann. Dann ist unsere Situation etwas vereinfacht. Dann sind diese AIs und BIs, also was man anfordert und was man belegt, nicht irgendwelche natürlichen Zahlen, sondern die sind entweder 0 oder 1. Es gibt von jedem Betriebsmitteltyp nur ein Exemplar. Dafür gibt es vielleicht Millionen von unterschiedlichen Betriebsmitteltypen, nämlich so viele, wie wir Datenelemente haben, die man eventuell exklusiv sperren kann. Wenn das so ist, wenn das alles binäre Größen sind, dann kann man das auch etwas einfacher darstellen. Dann können wir nämlich diese Wartebeziehungen oder den Wartegraphen direkt berechnen, indem wir sagen, ein Prozess I wartet auf einen Prozess J genau dann, wenn das, was der Prozess I, also wenn es ein Betriebsmittel K gibt, auf das Prozess I wartet und das von Prozess J gerade belegt wird. Also wir haben hier die Matrix B belegt und wir haben hier irgendwo ein J und hier haben wir eine Spalte K und dann haben wir die Matrix der Anforderungen und da gibt es irgendwo eine Zeile I und die gleiche Spalte K. So, und jetzt gibt es im Wartegraphen W J I genau dann eine 1, wenn I auf J wartet. Und I wartet genau dann auf J, wenn es ein solches K gibt, wo sowohl bei J in der B-Matrix eine 1 steht, als auch bei I in der A-Matrix eine 1 steht. Ich kann also relativ schnell diese Wartematrix berechnen, wer wartet auf jen, auf wen. Und diese Wartematrix ist nichts anderes als die Adjazenzmatrix des Wartegraphen. Die Begriffe sagen Ihnen ja was, ne? Adjazenzmatrix. Gut, dann geht es also nur noch drum, wenn wir jetzt den Wartegraphen haben, gegeben als die Adjazenzmatrix, geht es nur noch drum, einen Zyklus, diesen Wartegraphen auf einen Zyklus zu prüfen. Wenn er einen Zyklus hat, dann haben wir eine Verklemmung. Wenn er frei ist von Zyklen, haben wir keine Verklemmung. Wie findet man in einem Graphen einen Zyklus? MPGI 2? Ja? Nein? Bitte? Tiefensuche. Ja, Tiefensuche. Haben Sie nicht gemacht? Tiefensuche? Wieder vergessen, gell? Sie glauben es nicht, also ab und zu braucht man das, was man in einem vorangegangenen Semester gelernt hat, braucht man später wieder. Also es gibt wirklich Beispiele dafür, dass man das nicht komplett vergessen kann. Also, Zyklen findet man in einem Graphen mit der Tiefensuche, Depth First Search auf Deutsch genannt. Und zweite Frage, was hat die Tiefensuche für einen Aufwand? Wir müssen das ja vergleichen mit dem Banker-Algorithmus, der hatte m Quadrat n. Wollen wir abstimmen? Wer ist für np vollständiges Problem? Keiner? Also polynomieller Aufwand, ja? Okay. Aber jetzt innerhalb der Klasse P quadratisch? N log N? N log N, okay. Linear? Log N? Ich meine, Sie müssen immerhin den ganzen Graphen ablaufen, also das in logarithmischer Zeit zu tun, das wäre schon echt scharf. Da würden Sie wahrscheinlich einen Turing Award dafür kriegen. Also Tiefensuche, überhaupt Ablaufen eines Graphen, linear in der Zahl der Knoten und Zahl der Kanten. Also nicht n log n, sondern log e plus v. Also Zahl der Kanten plus Zahl der Knoten. Zum Schluss müssen wir uns überlegen, wenn wir jetzt so eine Verklemmung entdeckt haben, was wir damit anfangen, weil wir wollen ja diese Verklemmung beenden und das können wir eigentlich nur, indem wir diesen Zyklus, den wir da gefunden haben, mit Gewalt aufbrechen. Mit Gewalt aufbrechen heißt entweder mit einem Kill-Command einen der beteiligten Prozesse rausschießen oder ihm die Betriebsmittel entziehen, was aber meistens auch darauf hinausläuft, dass er abgebrochen werden muss. Und dann muss man ihn in der Regel wieder neu starten und das bedeutet natürlich einen gewissen Aufwand. Also die Frage ist, welchen Prozess, der in diesem Zyklus beteiligt ist, sollte man rausschießen? Kriterien dafür können sein, wie unverschämt der ist mit seiner Anforderung. Also der Unverschämteste muss leiden. Oder wie unverschämt er war bisher schon mit seinem Betriebsmittelbedarf. Also derjenige, der am meisten belegt hat, wird als erster entfernt, was auch den Vorteil hat, dass er dann möglichst viel Betriebsmittel auch freigibt, was wieder anderen Prozessen zugutekommt. Dann würde man natürlich eher einen Benutzerprozess abschießen, als einen Systemprozess abzuschießen, weil ja unter Umständen dann das ganze System in die Knie geht. Dringlichkeit kann auch ein Kriterium sein, weil das ja auch die Wichtigkeit eines Prozesses üblicherweise abbildet. Dann kann man sich auch überlegen, dass man möglichst wenig Arbeit haben möchte mit diesem Abschießen. Man kann auch überlegen, wenn wir jetzt einen Prozess abschießen, der irgendwie schon 24 Stunden lang sinnvolle Dinge berechnet hat und ihn abzuschießen würde jetzt bedeuten, diese ganzen 24 Stunden sinnvolle Arbeit sind hinüber, dann könnte einen das auch davon abhalten. Genauso könnte man sagen, wenn man weiß, wie lange er noch zu rechnen hat, bevor er sowieso zu Ende ist, könnte man auch sagen, einer, der nur noch wenig, der schon viel gelaufen ist und nur noch wenig Restlaufzeit hat, den lassen wir lieber am Leben und würgen lieber einen ab, der gerade erst begonnen hat. Aber das, wie gesagt, sind Dinge, die man vom jeweiligen Einsatzumfeld abhängen lassen muss. Okay, wer sich dafür interessiert, in den allgemeinen Betriebssystem-Lehrbüchern steht natürlich überall etwas über das Verklemmungsproblem. Es gibt aber auch ein paar Übersichtsartikel, die Sie hier sehen. Und Sie sehen vor allen Dingen auch, dass es ein Thema so in den 60er, 70er Jahren waren und dass es wesentliche neue Erkenntnisse zum grundsätzlichen Thema Deadlock-Behandlung eigentlich nicht gibt. Sie finden immer spezifische neue Erkenntnisse für spezifische Deadlock-Probleme und es gehört auch zum guten Ton, dass wenn man beispielsweise einen verteilten Algorithmus entwirft, dass man auch den Nachweis führt, dass dieser verteilte Algorithmus nicht in Deadlocks führen kann. Ansonsten gilt das Deadlock-Problem im Wesentlichen als behandelt. So, sollen wir mal gucken, wo uns das hinführt. Aha, nirgendwo hin. Dann wollte ich doch noch. Wollen wir uns nochmal diese Großwildjagd angucken und diese mathematischen Methoden dazu? Was ist denn das? Elefantenjagd. So, zu. Wir haben vorhin das letzte Mal die informatischen Methoden kennengelernt. Das sind jetzt die mathematischen Methoden. Wobei die Mathematiker jetzt nicht einen Elefanten in Afrika suchen, sondern einen Löwen. Okay, weiter. Nächste Methode. Die sind schon findig, die Mathematiker, gell? Weil die Einführung einer löwenwertigen Funktion. Okay, zurück zu unseren informatischen Problemstellungen. Wir haben noch 10 Minuten und ich muss wenigstens anfangen mit dem nächsten Thema. Und das nächste Thema bleibt irgendwie noch Betriebsmittelverwaltung. Ist aber konzentriert auf ein ganz bestimmtes Betriebsmittel. Und das, was uns üblicherweise auch am meisten beschäftigt, nämlich der Speicher. Wir haben ja einerseits aktive Komponenten in unseren Systemen. Das ist die obere Hälfte. Und wir haben passive Elemente, das ist die untere Hälfte, und die aktiven Komponenten, egal ob wir jetzt auf der Hardware-Seite das betrachten, das ist rechts, oder auf der Software-Seite, das ist links, die aktiven Elemente greifen auf die passiven Elemente zu. Und wenn wir links die logische und rechts die physikalische oder rechts die Hardware, links die Software-Seite haben, dann werden ja, damit haben wir uns beschäftigt, einzelne Prozesse temporär den Prozessoren zugeordnet und dieser Prozessor greift auf den Speicher zu und diesem Speicher werden temporär bestimmte Daten zugeordnet. Die bleiben ja in der Regel nicht permanent da liegen, zumindest nicht bei allen Speichern, sondern werden da reingeladen, bleiben eine gewisse Zeit lang da und verschwinden dann wieder. So dass man dieses schöne Bildchen hier hat zwischen aktiv und passiv und logisch und real oder physikalisch. Wir beschäftigen uns jetzt am Anfang mit dem Speicherverwaltungsproblem grundsätzlich und werden dann später im Kapitel speziell auf den Hauptspeicher und auf den virtuellen Speicher eingehen. Grundsätzlich nehmen wir an, so ein Speicher, das ist irgendetwas Eindimensionales, was irgendwo anfängt mit einer Adresse 0 und irgendwo aufhört mit einer Adresse Max. Und dann gibt es da Bereiche, die sind frei und andere, das sind die farbigen hier, die sind belegt. Und jetzt kann einer herkommen, so ein Prozess, und kann eine bestimmte Menge von diesem Betriebsmittel, von diesem Speicher belegen und die kriegt er als zusammenhängendes Stück. So wie hier, das grüne Stück oder das blaue Stück. So, Sie werden sich fragen, ja gut, okay, das ist es dann auch, aber was gibt es da groß drüber nachzudenken? Da gibt es schon einiges. Nämlich, wenn wir jetzt so eine Anforderung haben, welches freie Stück hier wählen wir aus, um so eine Anforderung zu erfüllen? Dann müssen wir uns fragen, ist der Algorithmus, der jetzt dieses Stück auswählt, ist der auch effizient? Gibt es vielleicht schlauere Sachen? Dann fühlen wir uns verpflichtet als Speicherverwalter, diesen Speicher möglichst gut auszunutzen. Das heißt, nicht irgendwelche Anforderungen abzuweisen, wenn sie im Prinzip erfüllbar wären und nur deswegen nicht erfüllt sind, weil wir irgendwie hier schlampig verwalten oder nicht richtig aufgeräumt haben oder sonst was. Also Speicherausnutzung ist ein Thema. Dann gibt es manchmal spezielle Randbedingungen, die das Problem auch entweder erschweren oder vereinfachen. Zum Beispiel, dass wir wissen, dass Belege und Freigabeoperationen in ganz bestimmten Reihenfolgen auftreten. Und dann hängt es natürlich davon ab, ob wir es jetzt hier mit einem Halbleiterspeicher zu tun haben oder mit einem Plattenspeicher, der auch seine Eigenheiten hat, die man unter Umständen berücksichtigen muss. Wir stellen uns grundsätzlich vor, dass so eine Speicherverwaltung zwei Methoden oder Operationen anbietet, nämlich belegen oder englisch allocate und freigeben, release. Und damit klammern wir jede Nutzung des Speichers. Wir müssen also vorher erst was anfordern und das kriegen wir dann hoffentlich. Und wenn wir es haben, dann können wir es benutzen und wenn wir es nicht mehr brauchen, dann geben wir es wieder frei. Intern benutzt unser Speicherverwalter drei weitere Operationen. Mit der hier prüft er, ob die Anforderung grundsätzlich erfüllbar ist. Wenn er festgestellt hat, er kann sie erfüllen, dann muss er konkret ein Stück, eine Partition des Speichers belegen und auch in seinen internen Datenstrukturen entsprechend vermerken, dass das Ding jetzt belegt ist. Und beim Freigeben muss das Gleiche rückgängig gemacht werden. Das heißt, das, was belegt war, muss auch intern in den Datenstrukturen hier in diesen Verwaltungsdaten als frei charakterisiert sein. Wenn wir ein konkretes Speicherverwaltungssystem oder Verfahren entwickeln wollen, dann sollten wir uns über diese Aspekte Gedanken machen, nämlich sind Belege- und Freigabeoperationen in einer beliebigen Reihenfolge zu erwarten oder folgen die einem Muster? Gibt es irgendwelche Restriktionen bezüglich der Größe der Stücke, die ich vergebe oder der Stücke, die angefordert werden? Wie mache ich intern klar, was belegt ist und was frei ist? Dann die Frage nach dem Verschnitt, was also da an Schnipseln übrig bleibt, an Speicherschnipseln, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Dann die Frage nach der Auswahlstrategie, wenn ich also viele freie Stücke habe und da kommt jetzt so eine Anforderung rein, welches freie Stück wird da angeknabbert, um diese Anforderung zu erfüllen? Und wie gliedere ich ein freigegebenes Stück wieder in meine Freispeicherverwaltung ein? Gut, fangen wir an mit der Reihenfolge der Operationen. Da gibt es eigentlich neben der beliebigen Reihenfolge nur die beiden zu berücksichtigen, dass Belegungen und Freigaben in der gleichen Reihenfolge stattfinden. Wenn also einer etwas vor einem anderen belegt hat, dann gibt er es auch vor diesem anderen wieder frei. Das führt dann letztlich zu einer Struktur, wie wir sie beim Ringpuffer mal kennengelernt haben. Da ist es nämlich genau so. Wer zuerst belegt, gibt auch zuerst frei. Im umgekehrten Fall, das ist also praktisch als Datenstruktur eine Queue, im umgekehrten Fall haben wir einen Stack. Das, was als letztes belegt wurde, wird auch als erstes wieder freigegeben. Also das Pop als Freigabeoperation ist das, was auf das letzte Push wirkte. Und Push entspricht ja in diesem Zusammenhang einer Allocate-Operation. Oder wir haben eben den allgemeinen Fall, wo wir es nicht wissen. Dann die Frage, wie groß sind unsere Stücke? Vergebe ich das, wie in unserem Ringpufferbeispiel, so, dass wir Pufferplätze bestimmter Größe haben und jeder kann immer nur einen Pufferplatz belegen? Das wäre der erste Fall. Oder haben wir zwar so eine Grundeinheit, aber können Vielfache dieser Grundeinheit belegen, so wie wir es im Hauptspeicher typischerweise haben. Der wird in Seiten vergeben. Die Seiten haben eine Größe von 4K, 8K, 16K und wir können immer nur Vielfache dieser Grundeinheit vergeben? Oder haben wir bestimmte Portionsgrößen, dass wir sagen können, es gibt hier bei uns grundsätzlich nur Segmente oder Partitionen der Größe 16K, 1M oder 2G. Mehr haben wir nicht. Such dir was raus. So kann man auch vorgehen. Also das wären die bestimmten Portionsgrößen. Oder wir erlauben beliebige Größen. Das heißt, wir erlauben jemanden, dass er ein exakt zugeschnittenes Stück mit 137.518 Byte bekommt. Nächste Frage. Wie merken wir uns, was belegt und was frei ist? Da gibt es einmal die Möglichkeit, das als Vektor abzuspeichern und andererseits die Möglichkeit, das irgendwo als Tabelle oder Liste abzuspeichern. Dann die Frage, wo, entweder irgendwo anders in einer Datenstruktur, die der Betriebsmittelverwalter oder Speicherverwalter unterhält, oder direkt integriert in den Speicher selbst, dass der sozusagen sich selbst beschreibt. Also wenn wir mal davon ausgehen, wir haben jetzt solche Grundeinheiten, solche Seiten oder Blöcke auf der Platte oder sonst was, und blau würde bedeuten belegt und weiß würde bedeuten frei, dann können wir uns einfach so einen Bitvektor irgendwo abspeichern und für jede vergebbare Einheit ein Bit vorsehen und 1 bedeutet eben belegt und 0 bedeutet frei. Wir können das auch integrieren, indem wir sagen, jede dieser Einheit hat irgendwo im 0. Byte einen Indikator, der angibt, ob dieser Block gerade frei ist oder gerade belegt ist. Dann wäre die Belegungsdarstellung in den Speicher selbst integriert. Wie viel braucht man dafür? Nehmen wir mal dieses Beispiel. Wir haben einen Hauptspeicher, der ist ein halbes Gigabyte groß. Wir vergeben den Speicher in 2K-Blöcken. Dann brauchen wir insgesamt 262.144 von diesen Grundkomponenten. Und um die Belegungsdarstellung dieses 1,5 Gigabyte großen Speichers abzuspeichern, brauchen wir 8.192 Worte zu je 32 Bit. Also schon eine etwas längliche Angelegenheit. Obwohl wir nur ein Bit für 2K Byte vorsehen. Zeit ist um. Ich will das nicht überstrapazieren. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zum letzten Mal vor Weihnachten.